Und Küchen sind meiner Meinung nach auch Innovations- und Experimentierräume, in denen nicht alles sofort gelingen kann und auch nicht muss.
Zu Tisch bitte! Der Podcast über Ernährung und eure Orientierung zwischen Mythen und Wissenschaft.
Moin und hallo aus Niedersachsen. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim gemeinsamen Podcast der DGE-Sektion und der Vernetzungsstelle Seniorenernährung Niedersachsen. Ich bin Nicole Eckelmann.
Und ich bin Celine Düsler. Genau vor einer Woche hatten wir von der Vernetzungsstelle unseren Fachtag im Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Der Fokus lag dabei auf praxiserprobten Rezepten aus Senioreneinrichtungen mit dem besonderen Fokus auf Mangelernährung. Wir haben dafür die Rezepte verkostet und haben mit Erstaunen festgestellt, vor allem unsere pflanzlichen Aufstriche auf Stullen, und zwar der Linsenaufstrich und der Rauchaufstrich, sind super schnell weggegangen. Und dabei ist uns wieder aufgefallen, dass gesundheitsfördernde, klimafreundliche und leckere Ernährung sich gar nicht ausschließt, sondern mit Kreativität auch auf jeden Fall zusammenpasst.
Und dieser Verbindung, diese gesundheitsfördernde mit nachhaltiger Aspekten, also einer klimafreundlichen Ernährung, dem widmet sich ein Projekt, was gerade von dem Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen, kurz im KEAN, durchgeführt wird. Und da wollten wir natürlich genau wissen, was machen Sie denn? Und deswegen freuen wir uns sehr, dass heute Gloria Sindermann aus dem Projekt bei uns ist. Moin Gloria, schön, dass du da bist. Magst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen, den Hörerinnen?
Ja, hi Nicole, danke, dass ich da sein darf. Herzlichen Dank für die Einladung. Genau. Ja, mein Name ist Gloria Sindermann. Ich bin gelernte Köchin, habe mich aber nach der Ausbildung beziehungsweise nach einiger Zeit im Beruf dann doch noch für ein Studium entschieden, und zwar für das Studium der Agrarwissenschaften. Genau.
Ja, super. Wir haben ja mitbekommen, dass du in dem KISS-Projekt Klimaschutz in der Sozialwirtschaft stärken tätig bist. Und damit beschäftigst du dich unter anderem im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung. Das interessiert uns natürlich. Warum ist es so wichtig, über Klimaschutz in der Gemeinschaftsverpflegung zu sprechen?
Ja, ich denke, was mich persönlich immer total beeindruckt, das sind diese hohen Zahl an Menschen, die die Angebote der Gemeinschaftsverpflegung in Anspruch nehmen und damit eben auch die Relevanz dieses Sektors unterstreichen. Wenn wir allein auf Niedersachsen schauen, dann nehmen rund 370.000 Kinder in Kitas und der Kindertagespflege am Mittagessen teil und viele davon eben auch bei Trägern der Sozialwirtschaft.
Boah, du, da sagst du es, das ist eine große Anzahl und das Potenzial ist riesig. Gibt es denn aktuell dort neue Entwicklungen? Was beobachtest du?
Ja, wenn wir so ein bisschen unabhängig von diesen reinen Zahlengewusel uns da mal reindenken oder mal reinschauen, dann beeinflussen eben auch demografische und gesellschaftliche Entwicklungen diese Branche. Also klassische Mahlzeitenstrukturen lösen sich auf. Das Ganztagsförderungsgesetz, das verändert eben auch den Betreuungsalltag. Und eine alternde Bevölkerung, von der wir ja immer wieder hören, die erhöht eben auch die Nachfrage im Care-Segment. Und entsprechend dieser Entwicklung steigen eben auch die Konsumausgaben in der Gemeinschaftsverpflegung. Naja, mit Ausnahme der Corona-Pandemie, eben seit Jahren kontinuierlich an.
Oh ja, das beobachten wir auch. Was ist denn dein Eindruck von der Qualität der Verpflegung?
Obwohl sich in den letzten Jahren total viele Fortschritte ergeben haben, wie zum Beispiel die Veröffentlichung von Ernährungsstrategien auf Bundes- und Länderebene, auch in Niedersachsen, oder auch die Einrichtung von Vernetzungsstellen, sind die Mittagsmahlzeiten in der Gemeinschaftsverpflegung eben auch häufig noch sehr fleischbetont und entsprechen leider nicht den DGE-Empfehlungen. Dabei würde eine Umsetzung oder eine Annäherung an die DGE-Standards eben nicht nur der Gesundheit der Tischgäste zugutekommen, sondern eben auch unserem Klima.
Jo, das sehen wir ganz genauso. Aber was uns würde natürlich nochmal interessieren, was meinst du denn jetzt nochmal ganz genau damit aus deiner Sicht?
Ja, wenn ich also so ein bisschen aus der agrarwissenschaftlichen Perspektive oder mit dieser Brille da drauf schaue, dann bin ich ja ganz schnell bei dieser gesamten Wertschöpfungskette unseres Ernährungssystems. Und wenn wir da drauf gucken, dann sehen wir, dass ein Großteil der Treibhausgasemissionen im Produktionsprozess, also eben in der Landwirtschaft, anfällt. Ich finde, da könnte man sich jetzt mal auf der Konsumseite auch zurücklehnen und irgendwie sagen, ach, das überlassen wir jetzt der Landwirtschaft. Die haben ja auch ganz gute Ideen, zum Beispiel die Entwicklung von neuen Technologien. Doch alleine der Landwirtschaft dieses Arbeitspaket zuzuschieben, das wird eben nicht reichen, um die Klimaziele zu erreichen. Wir brauchen auch die Konsumseite, also uns alle.
Ja, total. Welche Stellschrauben siehst du da ganz konkret, wie wir da halt ansetzen können?
Ja, besonders in der Gemeinschaftsverpflegung gibt es zwei große Stellschrauben. Zum einen die stärker pflanzenbasierte Ernährung und zum anderen weniger Lebensmittelverschwendung. Beides kann einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und diese Erkenntnis plus diese große Anzahl von Menschen, die ich ja eingangs erwähnt habe, verstärken diese Hebelwirkung der Gemeinschaftsverpflegung für den Klimaschutz. Und die zeigen uns auch, dass wir bereits einen großen bunten Teller an verschiedenen Klimaschutzstrategien haben, an die wir uns einfach mal heranwagen können.
Ja, und ihr wagt euch heran. Kannst du uns vielleicht einen kleinen Einblick in das genaue Projekt geben? Was ist die Idee hinter dem Projekt?
Ja, gerne. Nicht nur wir, also die Kern wagt sich da ja dran, sondern eben auch noch Kooperationspartner. Das KISS-Projekt ist vor einem Jahr als Kooperationsprojekt gemeinsam mit der Landesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtspflege und dem Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz gestartet. Die Sozialwirtschaft in Niedersachsen, die stellt ja einen erheblichen Teil der sozialen Infrastruktur. Darunter fallen zum Beispiel Kitas, Pflegeeinrichtungen, Unternehmen der Eingliederungshilfe, Beratungsstellen und noch viele mehr. Klimaschutzmaßnahmen dort erreichen sowohl die Menschen, die auf diese Infrastruktur angewiesen sind, als auch die Mitarbeitenden.
Ja, und welche Ziele verfolgt ihr gemeinsam mit den Kooperationspartnern in dem Projekt?
Ja, das übergreifende Ziel ist es eben, die Sozialwirtschaft auf dem Weg zur Treibhausgasneutralität zu begleiten. Was bedeutet das jetzt konkret? Für dieses Ziel bieten wir, also die Kern, verschiedene Informations- und Bildungsangebote für die Themen Gebäudeenergieeffizienz, erneuerbare Energien, Gemeinschaftsverpflegung, Mobilität, Beschaffung sowie Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten an. Und um diese Themen gemeinsam mit der Sozialwirtschaft weiterzuentwickeln und eine Plattform für den Erfahrungs- und Wissensaustausch zu schaffen, organisieren wir eben auch Vernetzungsveranstaltungen für verschiedene Akteurinnen in diesem Bereich, wie zum Beispiel die Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsbeauftragten der Verbände oder eben auch für das Fachpersonal von Kindertagesstätten.
Ja, die Umsetzung im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung, da kennen wir ja auch viele, viele Stellschrauben und vielleicht auch Schwierigkeiten oder Herausforderungen. Welche Herausforderungen siehst du dabei?
Aufgrund der Heterogenität dieser Einrichtungen unterscheiden sich die Herausforderungen ja ganz häufig oder werden auch mal anders gewichtet. Ich denke, zwei Herausforderungen, die in beiden Lebenswelten omnipräsent sind, sind eben finanzielle und personelle Engpässe. Hinzu kommt aber auch, dass das Verpflegungsangebot an die verschiedenen Nutzerinnen angepasst sein sollte. Und das fällt eben manchmal nicht ganz leicht, vor allem wenn mehrere Zielgruppen von einer Küche bekocht werden. Diese Herausforderungen sind zum Beispiel Küchen bereits begegnet, zum Beispiel mit Hilfe von 2 bis 3 Menülinien, die zum einen kindgerecht sind, aber auch zum anderen Speisen aus der Ernährungsbiografie der Seniorinnen aufgreifen.
Du hattest ja jetzt super geschildert, dass die Einrichtungen mit unterschiedlichen Herausforderungen sowieso schon zu kämpfen haben. Jetzt kommt dann die Klimafreundlichkeit, so subjektiv gesehen, noch obendrauf. Wie reagieren denn die Menschen da drauf? Sind sie eher positiv eingestellt oder sagen sie, oh komm, jetzt nicht das auch noch?
Ja, so pauschal lässt sich das, glaube ich, schlecht sagen. Veränderungen ist meiner Meinung nach nie einfach und Widerstände wird es auch immer geben, ganz unabhängig vom Thema. Ich denke, es ist wichtig, dass man im Gespräch bleibt und auch ehrlich zu- und hinhört. Eine Veränderung geht eben immer auch mit Mehraufwand einher, das ist am Anfang erstmal so, aber letztendlich hinten raus lohnt es sich eben, die Reduktion und oder Substitution von tierischen Produkten sowie eine Verringerung der Lebensmittelabfälle umzusetzen. Sowohl auf finanzieller, gesundheitlicher als auch eben ökologischer Ebene. Und eine wichtige Voraussetzung ist, dass nur wenn die Mitarbeitenden aus allen betroffenen Bereichen und auch die Tischgäste mitziehen, dann funktioniert's.
Wenn jetzt Einrichtungen zuhören, die sich vielleicht gerne auf diesen klimafreundlicheren Weg machen würden, was kannst du denen mitgeben aus deinen Erfahrungen, die du im Projekt gemacht hast und auch als Köchin?
Ja, so ein Satz, den ich aus dem Austausch mit Küchen mitgenommen habe, den ich aber auch so ein bisschen auch aus der Erfahrung aus der Ausbildung kenne, jetzt vielleicht auch unabhängig von der Veränderung, ist, dass man einfach mal ins Handeln kommen sollte und einen kleinen Schritt nach dem anderen macht. Und ich glaube, dabei helfen vor allem Kommunikationsmaßnahmen wie jährliche Treffen mit den Eltern, den Heimbeiräten oder Betreuern, um für die Arbeit in der Küche zu sensibilisieren. Und um auf die unterschiedlichen Bedarfe der Kinder, Jugendlichen oder Seniorinnen einzugehen, lohnt sich eben auch immer der Blick in die DGE-Qualitätsstandards für die verschiedenen Lebenswelten. Weitere Herausforderungen umfassen häufig auch die fehlende Zeit für Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen, den Ausbau für interdisziplinäre Zusammenarbeit oder auch der Austausch und beziehungsweise die Rückendeckung des Leitungspersonals. Es wäre natürlich ein Ideal beziehungsweise eine Utopie, wenn Küchenfachkräfte jetzt regelmäßig die Möglichkeit bekommen würden, sich weiterzubilden. Allerdings ist das aufgrund zeitlicher, finanzieller und personeller Kapazitäten eben nicht immer möglich. Eine Alternative dazu, die ich auch schon austesten durfte in meiner eigenen Ausbildung, ist vielleicht mal so eine eintägige Hospitation bei anderen Küchen des Trägers zu organisieren, um voneinander zu lernen, so ganz frei nach dem Motto von den Köchinnen für die Köchinnen.
Oh ja, das finde ich einen super guten Ansatz. Eine Sache möchte ich nochmal nachhaken. Da sind wir eben kurz gewesen, nämlich die Bedenken, wenn ich jetzt mich auch um Klimafreundlichkeit mich kümmere, dass es auch eine zusätzliche Belastung für mich und für meine Einrichtung ist. Kannst du das nochmal aufgreifen?
Ja, total gerne. Ich würde sagen, eine gesunde Ernährung greift häufig auch die Aspekte einer klimafreundlichen Ernährung auf. Ich sehe es daher eher als einen Aspekt, der zusätzlich mit abgedeckt werden kann. Dabei ist es wichtig, nicht zu vergessen, dass für die meisten Menschen der Geschmack und auch die Gesundheit beim Essen zählt. Die Verschiebung des Fokus hin zu einer pflanzenbasierten Ernährung bedeutet, eben nicht auf tierische Produkte zu verzichten, sondern diese bewusster zu konsumieren, beziehungsweise auch zu genießen natürlich. Und dabei spielt die Gemeinschaftsverpflegung, finde ich, eine ganz tolle Rolle. Und zwar kann sie ein Treffpunkt für, wie wir am Anfang ja schon festgestellt haben, Millionen von Menschen sein, um nachhaltige und gesunde Mahlzeiten auch einfach mal auszuprobieren.
In der Zeit, in der du dich jetzt schon mit der Thematik beschäftigst, was würdest du sagen, welche Maßnahmen oder Strategien haben sich als besonders wirksam erwiesen?
Ja, als besonders wirksam erwiesen haben sich anscheinend Ernährungskonzepte, die hier einen großen Schritt darstellen. Wenn dieses Ernährungskonzept gemeinsam mit allen Beteiligten entsteht und Themen wie pflanzenbasierte Ernährung, Saisonalität und Regionalität in den Mittelpunkt stellen, dann lassen sich Treibhausgasemissionen deutlich senken. In manchen Einrichtungen wurde das Konzept außerdem durch ein Warenwirtschaftssystem und, wie schon erwähnt, Biografiearbeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern ergänzt.
Und welche Effekte konntet ihr da konkret feststellen?
Durch so eine umfassende Umstellung der Verpflegung wird der Ernährung ein höherer Stellenwert zugeschrieben. Das spricht sich oft rum und führt auch dazu, dass dies als Marketinginstrument eingesetzt werden kann. Eine Umstellung der Verpflegung kann und sollte jedoch nicht leise erfolgen. Eine gute Kommunikation steht häufig an erster Stelle und die ein oder andere Überzeugungsarbeit muss dann natürlich noch geleistet werden, sowohl im Vorhinein als auch manchmal begleitend und auch noch im Nachhinein. Dafür finde ich das Instrument der Biografiearbeit in Pflegeheimen und Zentren für Seniorinnen sehr spannend. Gemeinsam mit Seniorinnen werden Rezepte aus dem eigenen Leben gesammelt und auch nachgekocht. Und ich finde, das kann die Küche einfach immens bereichern. Ich denke vor allem im Hinblick auf Hülsenfrüchte, da diese ja früher häufiger konsumiert wurden als heute. Aber auch der Einsatz von saisonalen Gemüsesorten oder auch regionalen Gerichten erfahren dadurch einen Anschub.
Ich finde den Teil mit den Hülsenfrüchten so interessant, den du gerade aufgegriffen hast. Wenn ich jetzt an so eine Linsensuppe denke, dann denke ich mir, ist die klimafreundliche Verpflegung wirklich immer unbedingt mit höheren Kosten für die Einrichtung verbunden?
Ja, ich denke, das kommt so ein bisschen drauf an, welchen Aspekt wir uns da rausgreifen. Der Einkauf von regionalen, saisonalen oder eben auch biologischen Produkten, der kann häufig mit höheren Kosten verbunden sein, auch wenn es sich dabei oft nur um ein paar Cent pro Menü handelt, ist das für soziale Träger trotzdem eine Herausforderung. Und deshalb lohnt es sich, den Speiseplan eben stärker pflanzenbasiert zu gestalten. Das spart eben nicht nur Geld, sondern ist auch nachhaltiger. Und eine weitere wirkungsvolle Maßnahme, die sich eben auch schon sehr oft bewährt hat, ist die Reduzierung von vermeidbarem Lebensmittelabfall. Um da vielleicht kurz drauf einzugehen, die Durchführung einer Abfallmessung, ob händisch oder eben mit ausgedruckten Formularen oder sogar mit Hilfe digitaler Tools, das führt eben nicht nur zu mehr Lebensmittelwertschätzung, sondern eben auch zu Effizienz- und Kosteneffekten. Und die Umsetzung erfolgt über eine Status-Quo-Erhebung mit einer darauffolgenden Erarbeitung von Maßnahmen. Dazu gehört zum Beispiel, die Portionsgrößen anzupassen, einen Kellenplan zu entwickeln oder eben nicht ausgegebenes Essen flexibel weiterverwerten zu können.
Gloria, du hast jetzt gerade nochmal die Abfallmessung thematisiert. Da muss ich einmal ganz kurz reingrätschen, weil jeder, der sich jetzt vielleicht fragt, naja, wie mache ich denn das jetzt genau? Muss ich mir da jetzt irgendwas aus den Fingern saugen? Nee. Es gibt ganz viele Hilfestellungen, also zum Beispiel in Niedersachsen macht das Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft Niedersachsen, das CEHN, die halt regelmäßig Abfallmessungen anbieten und das halt eben auch dementsprechend anleiten. Also insofern, wer da Interesse hat, das verlinken wir euch auf jeden Fall. So, aber ich wollte dich natürlich nicht abwürgen, Gloria. Du hast über das Konzept geredet. Kannst du uns da nochmal zum Stück mitnehmen, wie man das machen kann, beziehungsweise was für einen Stellenwert das hat?
Ja, total gerne. Es ist natürlich total hilfreich, sich vorher Meilensteine und Ziele zu setzen und auch ein Konzept ausgearbeitet zu haben. Ich denke, es ist aber auch wichtig, vor allem bei geringen finanziellen und personellen Ressourcen, erstmal auch kleine Schritte zu machen und sich nicht gleich zu überfordern. Ein aufbauenden Satz, den ich eben immer wieder aus der Küche höre, ist, einfach mal loszulegen.
Ist super wichtig. Das ist super wichtig, mit kleinen Schritten anzufangen. Total. Hast du denn vielleicht eben für diese kleinen Schritte auch Ideen, was man oder auch einfach umsetzbare Tipps, die dann Kitas und Seniorenrichtungen auch direkt anwenden können?
Ja, es gibt ja inzwischen total viele digitale Tools auf dem Markt, die bei der Küchenplanung zum Beispiel unterstützen. Darunter bereits welche, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Allerdings sind die Zugänge zu technischem Equipment in vielen Einrichtungen und Küchen auch nur eingeschränkt möglich. Außerdem muss die Zeit aufgebracht werden, sich auch mit diesen Tools auseinanderzusetzen. Deshalb greifen Betriebe weiterhin gerne auf klassische gedruckte Dokumente zurück, zum Beispiel um Speiseabfälle zu messen. Mir ist es wichtig, den Fokus auf die Rezeptur- und Speiseplanung zu legen, denn das ist neben einem guten Abfallmanagement einer der größten Hebel für mehr Klimaschutz. Wenn wir also Rezepte überarbeiten, lohnt es sich immer direkt die Zielgruppe mitzudenken. Dabei kann eine kurze Umfrage schon viel bewirken. Was wünschen sich die Tischgäste überhaupt? Wären sie bereit für kleinere Portionen von tierischen Produkten? Das hätte gleich zwei Vorteile. Wir reduzieren tierische Produkte und wir passen die Mengen an, um Speisereste auf dem Teller zu vermeiden. Bei der Formulierung der Umfrage sollte jedoch auch klar kommuniziert werden, wieso diese stattfindet. Zum Beispiel, wir wollen unser Essensangebot verbessern und gleichzeitig etwas für die Umwelt bzw. das Klima tun. Wie oft wünschen Sie sich pflanzliche Gerichte pro Woche? Oder auch, wären Sie offen für kleinere Fleischportionen, wenn der Geschmack weiterhin stimmt?
Welche Rolle würden denn den tierischen Lebensmitteln dann dabei noch spielen?
Ja, ich finde es besonders spannend, und da gibt es ja auch schon total viele Rezepte und Ideen, wenn man tierische Produkte eher als so ein geschmacksgebendes Element einsetzt, also mehr als eine Art Topping, zum Beispiel nach dem sogenannten Speckwürfelprinzip. Gut funktioniert das eben vor allem bei Gerichten wie Eintöpfen, Currys, Gulasch, Frikassee oder Suppen. Schwieriger wird es dann natürlich bei so Klassikern, wo Fleisch die Hauptrolle spielt. Aber auch da gibt's natürlich Wege und Möglichkeiten. Solche Gerichte sollten dann im Idealfall eben nur noch alle paar Wochen auf dem Speiseplan gesetzt werden oder vielleicht auch mal ganz neu gedacht werden.
Du hattest jetzt eben auch schon gesagt, wir müssen die Tischgäste mitnehmen. Hast du noch Ideen für die Einrichtungen, wie sie motiviert werden können für diese neuen Entwicklungen?
Ich denke, kleine Impulse oder auch Veränderungen, wie zum Beispiel die Frage an der Essensausgabe. Möchten Sie heute lieber eine kleine oder große Portion Fleisch? Die können bereits eine gewisse Wirkung haben. Oder man informiert eben über Aufsteller, Flyer oder auch einen kleinen Smiley beim klimafreundlichen Gericht. Wichtig ist eben nur, die Menschen müssen auch weiterhin die Wahl haben, sich doch auch für ein ganz anderes Gericht entscheiden zu dürfen. Ich finde den Satz, probieren geht über studieren, bei deiner Frage total passend. Manchmal braucht es eben auch Zeit, bis ein Gericht angenommen wird. Da helfen dann Probierhäppchen oder auch positive Empfehlungen der Küchenfachkräfte. Und wenn man nach einer gewissen Probezeit eben merkt, das Gericht, das setzt sich nicht durch, dann wird es eben wieder runtergenommen. Ich finde, das heißt eben nicht gleich, dass alles gescheitert ist, sondern dass auch einfach mal was ausprobiert wurde. Und Küchen sind meiner Meinung nach auch Innovations- und Experimentierräume, in denen nicht alles sofort gelingen kann und auch nicht muss. Eine weitere Möglichkeit, um ja so zu schauen, wie man so gewisse Entwicklungen begleiten kann, das sind auch Aktionstage, in denen zum Beispiel Hülsenfrüchte besonders im Fokus stehen. Mittlerweile gibt es da ja wirklich ganz tolle Rezepte von herzhaft bis süß, in denen Hülsenfrüchte eingesetzt werden.
Ich habe dazu auch eine ganz kleine Anekdote von einem Koch. Der hatte in seiner Senioreneinrichtung eine Dame, die immer sehr unzufrieden war mit einer Linsenbolognese, die er gezaubert hat. Und er hat dann einfach gesagt, wir versuchen das mal gemeinsam und hat mehrere Versuche gestartet mit verschiedenen Würzmischungen etc. Und da finde ich diesen Kreativraum eben auch ganz toll, weil zum Schluss hat sie einfach dann eine Würzmischung gefunden, die ihr gut gefallen hat. Und dann hat sie sich total drauf gefreut, weil sie sich eben auch was ganz Besonderes gesehen hat, dass sie das gemeinsam erarbeitet haben, diese Linsenbolognese.
Ja, und ich finde, das unterstreicht ja auch nochmal, welche Rolle Küchenfachkräfte dann bei so solchen, nenne ich es jetzt mal Prozessen, Transformationsprozessen auch spielen können.
Ja, auf jeden Fall. Wie sieht's denn in deinem Projekt momentan aus und was sind die nächsten Schritte, die ihr gehen werdet?
Ja, wenn wir jetzt noch kurz beim Bereich Verpflegung bleiben, dann wird es weiterhin Online-Veranstaltungen zu verschiedenen Themen geben, die eine klimafreundliche Ernährung im Fokus haben. Dazu arbeite ich eben bereits mit der Vernetzungsstelle Kita-Verpflegung oder eben auch euch zusammen. Außerdem arbeiten wir zurzeit an einem Workshop-Format für Küchenfachkräfte, in dem die Rezepturebene als Stellschraube für eine nachhaltige Ernährung beleuchtet wird. Darüber hinaus planen wir auch verschiedene Netzwerkformate, um eben auch das zum Beispiel Fachpersonal aus den Kitas mitzunehmen. Aber wie ich ja schon anfangs erwähnt habe, das KISS-Projekt umfasst eben nicht nur das Thema Verpflegung, sondern nimmt eben auch weitere Bereiche wie erneuerbare Energien, Gebäudesanierung, Beschaffung und Mobilität mit in den Blick. Und für den Bereich Mobilität haben wir bereits auch Praxisbeispiele interviewt, die einen Großteil des Flottenbestands elektrisch umgerüstet haben. Und ab Mai starten wir auch in dem Bereich eine erste Online-Veranstaltung zu dem Thema.
Ja, Gloria, da habt ihr eine ganze Menge zu tun. Wir schauen gespannt auf die Dinge, die ihr macht, weil uns zum Beispiel ja auch gerade der Hitzeschutz sowohl im Kita-Bereich als auch bei den Senioreneinrichtungen auch stark beschäftigt. Was uns aber auch sehr stark beschäftigt, ist, wie schaffen wir es, die Gerichte, die wir haben, mit ganz kleinen Schnellschrauben zu optimieren, also die Lieblingsspeisen zu optimieren. Und nimm uns das nicht übel, da müssen wir dich natürlich auch fragen, was ist denn eins deiner Lieblingsgerichte und wie würdest du das mit ganz kleinen Änderungen klimafreundlicher gestalten?
Ja, das ist natürlich jetzt schon meine absolute Lieblingsfrage heute. ja, als erstes ist mir dann tatsächlich bei dieser Frage mein allerliebstes Lieblingsgericht und zwar Spiegelei mit Kartoffelbrei und Rahmspinat in den Sinn gekommen. Und ich dachte so, verflixt. Das ist ja jetzt irgendwie gar kein perfektes Beispiel. Aber vielleicht liegt daran ja jetzt heute auch mal eine Chance, sich eben nicht nur diese Klassiker wie zum Beispiel Bolognese oder Schnitzel anzuschauen, die ja auch erhebliche Einsparpotenziale vorweisen, sondern eben vielleicht auch mal andere tierische Produkte in den Fokus zu rücken. Und wenn wir jetzt mal in die Zubereitung gehen, Kartoffelbrei wird ja traditionell mit Butter und Milch angerührt und ich hatte in der Vergangenheit schon öfter weder das eine noch das andere auf dem Sonntag zu Hause gehabt und musste da so ein bisschen improvisieren. Und da habe ich auch mal auf Hafermilch oder Wasser zurückgegriffen. Die Butter lasse ich in der Regel tatsächlich ganz weg. Ich finde, auch da muss man so ein bisschen ausprobieren. Milch und Butter müssen ja jetzt irgendwie nicht komplett gestrichen werden, sondern es geht ja auch teilweise einfach um eine Reduzierung beider Produkte. Das schont ja irgendwie letztendlich auch unsere Ressourcen. Ähnliches gilt auch für den Rahmspinat. Dort wird ja auch Sahne verwendet. Ich mag es tatsächlich lieber auch gern mal scharf und nehme da ein bisschen Knoblauch und Chili und sortiere das an und pack dann den Blattspinat mit drauf. Ja, und wenn man sich jetzt natürlich doch den Rahmgeschmack ein bisschen erhalten möchte, dann lohnt sich dort eben auch mal ein Teilersatz oder vielleicht so, sogar der komplette Austausch der Sahne durch eine pflanzliche Alternative. Ja, bezüglich des Eis, das behalte ich in der Regel bei. Aber es kann ja irgendwie auch durch einen Linsenbratling ersetzt oder auch mal komplimentiert werden. Ja, und wenn wir uns jetzt dieses Beispiel vielleicht mal irgendwie anschauen, ich finde, dann geht's prinzipiell auch einfach mal darum zu sagen, heute probiere ich mal was aus und ich bin irgendwie neugierig, was daraus entsteht. Und wenn wir da mit so einer Haltung drangehen, dann überraschen wir uns vielleicht manchmal auch irgendwie selbst und haben dann am Ende irgendwie was Neues, Leckeres vor uns. Und ich kann mich noch ganz gut zurückerinnern an meine Zeit als Köchin. Und ich weiß, dass vor allem dieses Kreieren oder auch das Umwandeln von Gerichten mir total viel Spaß beschert hat und ich das Endergebnis dann am liebsten mit meinen Kolleginnen geteilt habe. Dann sind wir auch wieder beim gemeinschaftlichen Essen. Genau, und wenn wir diese Aspekte wie zum Beispiel Gesundheit und Klimaschutz mit in diese Prozesse integrieren, ich denke, dann sind wir schon ein ganz schönes Stück weiter, die Gemeinschaftsverpflegung auch nachhaltiger zu gestalten.
Das klingt total gut und ich finde, wie du es auch gerade beschrieben hast mit dem Sonntag, an dem man ja vielleicht auch einfach wirklich nicht alles da hat, da wird man dann nochmal kreativer mit dem eigenen Lebensmittel. Total spannend. Ganz lieben Dank für deine Einblicke und vor allem auch nochmal deine Einblicke als Köchin. Ganz lieben Dank, dass du hier heute bei uns warst.
Ja, Gloria, und wie schon angedroht, werden wir weiter in Kontakt bleiben und werden weiter schauen, was ihr anbietet. Es ist wirklich sehr spannend und ich fand es jetzt einfach wirklich auch nochmal sehr schön, dass du auch aus praktischer Sicht, ne, als Köchin einfach Mut machst, Sachen auszuprobieren, sich auf den Weg zu machen. Und das muss alles nicht perfekt sein, das muss alles nicht umfassend sein, sondern die kleinen Dinge, die machen schon eine ganze Menge aus. Ganz, ganz lieben Dank.
Was heute deutlich wurde, ist, dass es wieder einmal darum geht, erstmal anzufangen. Jeder kleine Schritt und jede kleine Änderung am Rezept hilft. Oder auch weniger Lebensmittelreste zu produzieren. Das hat auch ein kostentechnisches Potenzial.
Wichtig dabei ist, dass wir auch wirklich alle Beteiligten mitnehmen, also von Mitarbeitenden bis hin zu den Tischgästen. Und wie das Gloria auch gesagt hatte, Essbiografien sind eben neben der Kommunikation ein wirklich guter Anknüpfungspunkt. Und es wiederholt sich einmal mehr, dass wir in der Gemeinschaftsverpflegung einfach unfassbar viel Potenzial haben, einen echten Hebel, um die Ernährung wirklich auch gesundheitsfördernder und nachhaltiger zu gestalten.
Ja, weil klimafreundliche, gesundheitsfördernde und leckere Gerichte, das geht eigentlich Hand in Hand. Und wie Gloria ja auch gesagt hat, Küchen sind Kreativräume. Und wer hier noch mehr Anregungen zu haben möchte, schaut gerne auf unsere Website. Und da haben wir gerade eben mit dem Fokus auf nährstoffreiche Zwischenmahlzeiten auch ganz frisch Kochvideos hochgeladen, samt den Rezepten. Und die haben an dem Fachtag, über den wir am Anfang gesprochen haben, eben ihre Premiere gehabt.
Was uns aber auch vor allem interessiert, sind eure Erfahrungen. Was macht ihr schon und wo ist eure Verpflegung vielleicht auch schon klimafreundlicher geworden? Aber vielleicht, wo hakt es vielleicht auch? Schreibt uns das sehr gerne. Das Thema werden wir auf jeden Fall weiter aufgreifen und wir sind gerade auch in der Vorbereitung einer Folge, wo wir uns das Projekt Göttingens Ernährung im Wandel näher anschauen wollen, die nämlich eben auch in die gleiche Richtung gehen. Hört da gerne rein. Bis dahin verabschieden wir uns. Tschüss.
Tschüss.